Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch und verleugnet einige von ihnen und andere tötet ihr?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 23. Januar 2022, gleich dem 3. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei: Dschihad bedeutet das Streben, den Feind ins Visier zu nehmen. Präsident Raisi im Telefongespräch mit Erdogan. Und Südkorea zahlt Irans Schulden gegenüber UNO. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei: Dschihad bedeutet das Streben, den Feind ins Visier zu nehmen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat verschiedene Aspekte des Kampfes gegen die Feinde des Islam skizziert, die im Prinzip des Dschihads verankert sind. Dschihad bedeutet das Streben, den Feind zu konfrontieren, und das Feld des Dschihad muss jederzeit korrekt identifiziert werden, sagte er am Sonntag vor einer Gruppe von Lobredern in Teheran zum Geburtstag von Hazrat Fatemeh Zahra, der geliebten Tochter des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihnen. Ayatollah Khamenei schilderte verschiedene Arten des Dschihad, wie den militärischen Dschihad, den wissenschaftlichen Dschihad und den Dschihad des sozialen Dienstes. Zum Beispiel ist sozialer Dienst an den Menschen in einer Situation, in der der Feind versucht, sie gegen das islamische System aufzuhetzen, indem er wirtschaftlichen Druck ausübt, ein wertvoller Dschihad. Das Oberhaupt verwies auf die gewaltige Kampagne der Feinde, das iranische Volk in die Irre zu führen und ihren Glauben und ihre Überzeugungen durch die Massenmedien und den Einsatz von Tausenden von Kunst- und Medienexperten und enormer finanzieller und sicherheitsbezogener Unterstützung zu zerstören. Hier sei der Dschihad, die Menschen aufzuklären. Angesichts dieses bösen Schachzugs müssen sich die Hay'at fragen, wo sie an der Front von Wahrheit und Falschheit stehen, sagte Ayatollah Khamenei. Hay'at sind religiöse Versammlungen, die Trauer- und Lobeszeremonien für den Propheten Muhammad und seine unfehlbare Familie, bekannt als Ahlul Bayt, abhalten. Ayatollah Khamenei beschrieb sie als das Zentrum des großen Dschihad der Erleuchtung und sagte, sie sollten ein Ort sein, an dem überzeugende und richtige Antworten auf die aktuellen Fragen der Gesellschaft, insbesondere der jungen Generation, gegeben werden können. Präsident Raisi im Telefongespräch mit Erdogan. Die Islamische Republik Iran habe laut dem Präsidenten Irans eine langfristige und umfassende Sicht auf Beziehungen und Zusammenarbeit mit der Türkei. In einem Telefonat mit dem Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, am Samstagabend wies Ebrahim Raisi auf das Potenzial für den Ausbau der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Ankara in bilateralen und regionalen Bereichen hin und fügte hinzu, Iran begrüße die Planung einer strategischen Zusammenarbeit mit der Türkei. Der Präsident der Islamischen Republik Iran betonte zudem die Notwendigkeit, die Souveränität und territoriale Integrität der Länder zu respektieren, da dies der einzige Weg zu dauerhafter Sicherheit und Stabilität in verschiedenen Teilen der Region sei. In diesem Telefongespräch erklärte der türkische Präsident, dass die Türkei eine Liste verschiedener wirtschaftlicher Kooperationsbereiche vorbereitet habe, um die Beziehungen mit der Islamischen Republik Iran zu festigen und zu stärken, und bekundete Interesse an einem baldigen Besuch in Teheran. Recep Tayyip Erdogan betonte ferner die Fortsetzung der Energieversorgung der Türkei durch Iran und sagte, die Türkei betrachtet Iran als zuverlässigen Energielieferanten und versucht, das Niveau ihrer Zusammenarbeit mit Teheran zu erhöhen. Südkorea zahlt Irans Schulden gegenüber UNO. Angaben aus Seoul zufolge sind 18 Millionen Dollar der iranischen Rückstände aus seinen blockierten Vermögenswerten bei südkoreanischen Banken an die Vereinten Nationen gezahlt worden. Iran erhielt sein Stimmrecht bei den Vereinten Nationen zurück, nachdem er seine Rückstände aus seinen eingefrorenen Vermögenswerten bei südkoreanischen Banken beglichen hatte. Das südkoreanische Finanzministerium sagte, die Zahlung sei am Freitag nach Abstimmung mit den Vereinten Nationen und dem Amt für Auslandsvermögenskontrolle des US-Finanzministeriums erfolgt. Die Vereinten Nationen haben das Stimmrecht Irans am 11. Januar aufgrund seiner überfälligen Schulden gegenüber der Organisation ausgesetzt, das voraussichtlich unmittelbar nach dem Schritt Südkoreas wiederhergestellt wird. Mehr als 7 Milliarden US-Dollar an iranischen Vermögenswerten sind derzeit aufgrund von US-Sanktionen in zwei südkoreanischen Banken eingefroren. NGO: Israel setzt organisierten Terrorismus gegen palästinensische Medien ein. Eine NGO, die sich für die Freiheit der Medien einsetzt, gab an, dass mehr als ein Dutzend palästinensische Journalisten im Widerspruch zum Völkerrecht unter harten Bedingungen in israelischen Gefängnissen festgehalten werden und verurteilte das Regime, organisierten Terrorismus zu praktizieren, um die palästinensischen Medien zum Schweigen zu bringen. Das Journalist Support Committee JSC sagte am Samstag in einer Erklärung, dass 7 der 17 palästinensischen Journalisten bereits verurteilt wurden, während 5 weitere in sogenannter Untersuchungshaft sind, eine Politik, gemäß der palästinensische Insassen ohne Gerichtsverfahren oder Anklage in israelischen Haftanstalten festgehalten werden. Die Gruppe für Journalistenrechte fügte hinzu, dass 5 Pressevertreter in den besetzten Gebieten ebenfalls auf ihre Urteile warten. Das JSC warnte vor der Verzögerung bei der Herausgabe von Urteilen gegen die Gefangenen, die seit mehreren Jahren ohne Anklage inhaftiert sind, und bezeichnete die Politik als eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte. Das israelische Besatzungsregime praktiziert organisierten Terrorismus gegen palästinensische Medien, um palästinensische Journalisten zum Schweigen zu bringen und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes zu untergraben, hieß es. Berichten zufolge werden mehr als 7000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten. Hunderte der Insassen wurden offenbar ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert. Palästinenser und Menschenrechtsgruppen sagen, dass die Untersuchungshaft das Recht auf ein ordentliches Verfahren verletzt, da den Gefangenen Beweise vorenthalten werden, während sie für längere Zeit ohne Anklage, Gerichtsverfahren oder Verurteilung festgehalten werden. Nach seiner Kritik an westlicher Russlandpolitik tritt deutscher Marinechef zurück. Der Kommandeur der deutschen Marine, Kai-Achim Schönbach, muss den Posten nach seiner Kritik an der westlichen Russlandpolitik räumen. Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anna Feldhusen, einbestellt. Das Verteidigungsministerium in Berlin distanzierte sich von Schönbachs Äußerungen. Schönbach teilte in einer Erklärung mit, er habe Bundesverteidigungsministerin Christine Lambert gebeten, ihn sofort seines Amtes zu entheben, und sie habe seiner Bitte zugestimmt. Die Krim wird nie wieder Teil der Ukraine sein und Putin verdient wahrscheinlich Respekt, sagte er auf einer Konferenz, die vom indischen Mahonar Parikar-Institut für Verteidigungsstudien und Analysen veranstaltet wurde. Vizeadmiral Schönbach hatte bei einem Auftritt in Indien Verständnis für den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Was er wirklich will, ist Respekt auf Augenhöhe. Der russische Präsident Putin habe kein Interesse an einem Angriff. Russland habe kein Interesse an der Ukraine. Dies sei Nonsens. Alles, was Putin wolle, sei Respekt. Ferner betonte er, die Halbinsel Krim ist weg. Sie wird nicht zurückkommen. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, hält den Schritt des deutschen Marinechefs für nicht ausreichend und erklärte, der Eklat hinterlasse einen Scherbenhaufen und stelle die internationale Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands massiv in Frage. Kuwaits Außenminister trifft in Beirut seinen libanesischen Amtskollegen. Der kuwaitische Außenminister, der sich derzeit in Beirut aufhält, hat sich für die Solidarität der Mitgliedsländer des Persischen Kooperationsrats mit dem Libanon ausgesprochen. Der kuwaitische Außenminister Ahmed Nasser al-Muhammad al-Sabah sagte der Nachrichtenagentur Al-Nashra zufolge am Samstagabend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdullah Bouhabib in Beirut, er sei in Abstimmung mit den arabischen Ländern am Persischen Golf in den Libanon gekommen und sein Besuch habe das Ziel, Möglichkeiten auszuloten, das Land zu unterstützen und ihm zu helfen, um die Schwierigkeiten zu überwinden und Vertrauen aufzubauen. Der kuwaitische Außenminister erklärte, sein Land und andere arabische Golfstaaten seien der Ansicht, dass der Libanon stark seine internationalen Verpflichtungen erfüllen sollte. Er sagte dazu weiter, wir haben positive Anzeichen für die im Libanon vorgestellten Ideen gesehen und hoffen, dass sich die Situation verbessern wird. Auch der libanesische Premierminister Najib Mikati sagte bei einem Treffen mit Ahmed Nasser al-Muhammad al-Sabah, wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Libanon und den Mitgliedstaaten des Kooperationsrats des Persischen Golfes. Die Beziehungen zwischen dem Libanon und den arabischen Brüdern werden dadurch wieder gestärkt. Dies ist der erste Besuch eines arabischen Ministers vom Persischen Golf im Libanon seit dem Ausbruch von Spannungen aufgrund der Äußerungen des ehemaligen libanesischen Informationsministers George Kordahi. Kordahi hat im August in einem Fernsehinterview bekräftigt, dass sich die Ansarullah-Bewegung im Jemen gegen Angriffe von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verteidige und dass die Aggressoren ihre Aggression im Jemen beenden müssten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar und teilweise mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 10, Mashhad 1, Isfahan minus 2, Shiraz 3 und Bandarabas 13 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die aggressive Politik des US-geführten Westens stößt offenbar an ihre Grenzen. Es gibt offenbar Widerspruch tief im westlichen Establishment. Widerworte aus dem deutschen Militär durch den inzwischen zurückgetretenen Marineinspekteur Vizeadmiral Schönbach sind nur Symptome. US-Präsident Biden musste zugeben, dass er Mühe hatte, die westlichen Verbündeten auf einer Linie gegen Russland zu halten. Klar, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte will der regierende Deep State einen Krieg anzetteln, der keine Sieger mehr kennt, dafür ungeheuerliche Menschenverluste überall. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, zeichnet interessante Details und große Linien zum überfälligen Finanz- und Wirtschaftscrash im Gespräch mit uns. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Häusel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.
Ja, vielen Dank, Herr Häusel. USA beschlossen neue Sanktionen gegen Russland oder mit Russland in Verbindung stehende Firmen. Erzählen Sie uns zunächst bitte, um welche Sanktionen es sich handelt und wie weit diese Sanktionen gehen.
Das genaue Ausmaß dieser Sanktionen weiß ich im Moment auch nicht. Ich weiß nicht einmal, wo die Firma Transadria genau sitzt, vermutlich auf dem Balkan. Der Spiegel widerspricht sich in seiner entsprechenden Meldung von heute Nacht und sagt mal, die Firma sei eine russische Firma, dann sagen die, oder eine Firma in Russland, und dann sagen sie, das ist eine Firma mit Verbindung zu Russland. Sehr interessant. Jedenfalls haben die offenbar ein Schiff namens Merlin und beide sind mit Sanktionen belegt. Und das bedeutet, man darf mit denen keine Geschäfte machen, man darf das Schiff nicht anmieten oder sonst wie für sich nutzen. Da werden sozusagen Firmen und Personen und eben auch Gerät, wie man sieht, zu Unberührbaren sozusagen. Also der Umgang damit wäre toxisch und zöge dann nach sich, dass man aus dem US-Handel ausgeschlossen wird.
Herr Häusel, gleichzeitig übt Washington massiven Druck auf die europäischen Länder, aus vor allem auf die Bundesregierung, auf Deutschland. Wie in Medien festzustellen ist, wird die neue Bundesregierung unter Androhung von Druckmaßnahmen genötigt. Das haben Sie auch selbst geschrieben, die Pipeline möglichst nicht in Betrieb zu nehmen. Warum eigentlich? Die Pipeline könnte Westen mit billigem Gas beliefern, aber auch vor allem Deutschland. Und was ist der Grund überhaupt?
Ja, das versteht im Grunde niemand, der eine konstruktive Herangehensweise an Politik hat oder ein konstruktives Verständnis davon. Dies ist nämlich nicht konstruktiv. Im Prinzip geht es ja darum, dass die USA ihr eigenes Flüssiggas, das sie durch Fracking gewinnen, in großen Teilen nach Deutschland verkaufen wollen, das viel teurer ist als das russische Gas. Und natürlich den längeren Anmarschweg hat und es muss erst verflüssigt werden und so weiter und so weiter. Das ist also alles gar nicht so einfach, vor allen Dingen aber eben nicht billig. Und hier wendet man praktisch seine Weltmachtfähigkeiten an, setzt also im Grunde, im Hintergrund sein militärisches Potenzial ein, um jemandem klarzumachen, es wird ganz schwierig für dich, wenn du nicht tust, was wir sagen. Dieses Überzeugen, wie die USA das zynisch nennen, von anderen Staaten zu dem Standpunkt Washingtons, ist ein altes Geschäft der USA. Das könnte man diplomatisch als Arm umdrehen bezeichnen. Dann wieder war es wirklich ein militärischer Druck, da fuhren dann amerikanische Schlachtschiffe auf. Das macht man hier mit Deutschland und Europa nicht. Aber im Prinzip ist ja, wie soll man sagen, der europäische Gehorsam gegenüber Washingtons Wünschen eine Existenzgrundlage Europas sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wird hier eingesetzt und das ist im Grunde dermaßen durchsichtig, wie negativ und wenig bündnisfreundlich dieses Verhalten der USA ist. Das kann ja jeder sehen. Und im Prinzip steht dahinter eine Doktrin in den USA, nämlich, dass man Russland abschneiden wolle, buchstäblich, so wird das in Thinktanks formuliert, von der Möglichkeit, seine Energierohstoffe in Europa oder sonst wo auf der Welt zu verkaufen. China ist ein Riesenabnehmer geworden mit extra Pipelines aus Sibirien. Da kann man wenig machen. China gehorcht schlicht den Sanktionen nicht. Und ist auch da nicht zu fassen und ist einfach schon zu mächtig geworden und die US-Wirtschaft auch zu abhängig von der Lieferung chinesischer Waren. Das ist auch ein interessanter Punkt, also da kann man nichts mehr machen. Aber Russland kann man ja ärgern, das tut man. Es geht wesentlich um die Entzweiung sozusagen Russlands von den westlichen Europäern, von der EU. Und das ist etwas, das den USA extrem am Herzen liegt. Wir haben ja aus früheren Gesprächen und aus der ganzen politischen Kultur den Eindruck gewonnen, dass das stimmt, was der damalige Stratfor-Chef George Friedman 2015, glaube ich, in Chicago gesagt hat, nämlich, dass es in den letzten über 100 Jahren das wichtigste Interesse, außenpolitische Interesse der USA gewesen sei, Deutschland und Russland zu trennen und möglichst entfernt voneinander zu halten und zu schauen, dass die sich nicht befreunden, dass die keine Verträge miteinander abschließen, dass die keinen engen partnerschaftlichen Austausch haben. Also da ständig sozusagen Sand ins Getriebe zu streuen der deutsch-russischen Beziehungen. Und das gelingt wieder prächtig. Und jetzt haben wir ja eine ausgehende Bundesregierung. Merkel sogar, die wirklich keine Putin-Freundin war, das konnte man sehen auf den Bewegungen, und vieles getan hat, um die Beziehungen mit Russland zu erschweren, gilt inzwischen fast als Russland-Freundin, ja, oder jedenfalls positiv aufgeschlossen für die Pipeline in den Medien, was absoluter Unsinn ist. Ja. Frau Merkel hat dafür gesorgt, dass Deutschland praktisch die Hoheit über das ganze Pipeline-Geschehen, obwohl es in Deutschland anlandet, in Lubmin, bei Greifswald, hier sozusagen die deutschen Bestimmungsrechte über dieses Pipeline-Geschäft an die Europäische Union abzutreten, was ein vollkommener Irrsinn ist, reine Hochverratspolitik. Und damit jedenfalls wird Europa in dieser Angelegenheit fremdbestimmbar aus Washington. Das ist der Hintergrund und die Begründung ist keine gute. Die Begründung ist immer Schwierigkeiten machen mit Russland in Europa.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Hallo, liebe Hörerfreunde, wir sind wieder da, um Sie auch heute recht herzlich zur Hörerpostsendung zu begrüßen. Noch geben wir nicht auf, aber wenn wir ehrlich sein wollen, dann wird es zunehmend schwieriger, eine Hörerpostsendung aufzunehmen, aufgrund mangelnder Zuschriften. Natürlich haben wir nicht erwartet, dass nach der Abschaltung der Kurzwellenausstrahlung im Dezember die eh schon knappe Hörerpost mehr wird. Ganz sicherlich nicht. Jedoch haben einige Hörerfreunde bekundet, auch nach der Kurzwellenabschaltung unsere Programme weiterzuhören und uns auch zu schreiben. Heute nun ist unsere einzige aktive Hörerfreundin Martina Pohl diejenige, die für die Aufrechterhaltung der Hörerpostsendung sorgt, neben einem anderen Stammhörer. Das trifft sich gut, denn bei uns in Iran wird heute der Mutter- und Frauentag gefeiert. Da kommt die Zuschrift einer Hörerfreundin gerade recht, um die Bedeutung der Frauen mal besonders zum Ausdruck zu bringen. Über die geehrte Prophetentochter Hazrate Fatima Zahra, deren Geburtstag der Anlass des heutigen Feiertages in Iran ist, haben diejenigen Hörerfreunde, die unser Programm über Livestream oder Podcast verfolgt haben, ja am Samstagabend schon unseren Sonderbeitrag gehört. Hazrate Fatima Zahra gehört neben ihrer Mutter Khadija, des Weiteren neben Asiya, der Ziehmutter von Moses, und neben Maria, der Mutter von Jesus, zu den vier Frauen, denen im Koran große Wertschätzung beigemessen wird. Hazrat Fatima Zahra ist das Verbindungsglied zwischen dem geehrten Propheten des Islam und den Imamen aus seiner Nachkommenschaft, denn sie ist die Mutter von Imam Hassan und Imam Hussein und den nachfolgenden schiitischen Imamen, Friede sei mit ihnen, bis zu Imam Mahdi möge er bald in Erscheinung treten, der im Verborgenen lebt und auf dessen Erscheinen in der Welt die schiitischen Muslime warten. An dieser Stelle wollen wir noch kurz hinzufügen, dass zu islamischen Feiertagen schon am Vorabend kondoliert oder gratuliert wird, wie Sie es, liebe Hörerfreunde, ja bei unseren Programmen kennengelernt haben. Nach Sonnenuntergang des Vortages beginnen die islamischen Feste und Feiern, wie das auch bei anderen Religionen wie beim Judentum der Fall ist. Auch im Christentum wird der Heilige Abend als Vorabend des Weihnachtsfestes und der Geburt von Jesus Christus gefeiert. In Europa und anderswo feiern viele Menschen sozusagen auch in ihren Geburtstag hinein, legen also ihre Geburtstagsfeier auf den Vorabend des eigentlichen Geburtstages. Heute haben wir in Iran noch einen weiteren bedeutenden Geburtstag, denn heute ist nämlich auch der Geburtstag von Imam Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik Iran. Nun kommen wir zur Mail unserer lieben Hörerfreundin Martina Pohl, die sich die Mühe gemacht hat, viel Wissenswertes über Iran und die historisch mit Iran in Zusammenhang stehenden Gebiete bis China aufzuschreiben. Dafür danken wir ihr herzlich. Liebes Team in Teheran, interessant und sehr ausführlich finde ich die neue Sendereihe »Im Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Iran ist nicht nur ein flächenmäßig sehr großes Gebiet mit einzigartigen Landschaften und kulturellem Reichtum, sondern ein Land mit jahrtausendalter Historie. Die Geschichte Irans lässt sich nicht einfach kurz zusammenfassen. Sie ist zu umfangreich und erstreckt sich über die halbe Welt. Die Reichweite des persischen Einflusses auf die Literatur, Kultur, Musik, Lyrik und Architektur der großen Kulturen des Orients ist allgemein bekannt. Schon damals verfügten persische Wissenschaftler und Philosophen über eine umfassende Bildung. Diese Universalgelehrten waren in der Lage, Brücken zwischen den Kulturen des Orients und des Okzidents zu bauen. Der Reichtum des Safawidenreichs zog europäische Kaufleute, Wissenschaftler, Künstler und Diplomaten an. Persische Baukunst wurde in Fernost übernommen. Als Garant für Stabilität und fairen Umgang, so präsentierte sich Persien. Dies belegt eine dreisprachige Inschrift, die in eine Felswand bei Behistun gehauen ist. Der griechische Historiker Herodot schrieb, »Kein Volk ist fremden Sitten so zugänglich wie das Persische. Die Perser seien bereit, ihre eigene Art, sich zu kleiden, aufzugeben, wenn sie zu dem Schluss gelangten, dass die Mode eines besiegten Gegners eleganter sei.« So geht es weiter in der Mail von Frau Pohl. Auch staunte Herodot über ein Straßennetz, das die Küste Kleinasiens mit Babylon, Susa und Persepolis verband. Man konnte so eine Entfernung von über 2500 Kilometer im Laufe einer Woche zurücklegen. Selbst Hitze oder Dunkelheit, weder Schnee noch Regen, konnte die schnelle Übermittlung von Botschaften verhindern. Selbst der vielseitige Austausch zwischen Ost und West prägte die Kulturen in den wilden Steppen. Ebenso wurde Bagdad als das Wahrzeichen für den Reichtum der islamischen Welt und des königlichen Ruhms bezeichnet. Als Harun al-Rashid, der Sohn des Kalifen, im Jahr 809 starb, hinterließ er unter anderem 1000 sehr kostbare Porzellangefäße, Gold, Silber und Juwelen. Außerdem 150.000 Lanzen und 4.000 Turbane. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, als genügend Papier zur Verfügung stand, war die Weitergabe und Verbreitung von Wissen beschleunigt worden. Schreiber notierten, dass syrische Feigen ein kulinarischer Traum seien, die besten Quitten aus Jerusalem stammten, man das feinste Gebäck aus Ägypten bekam und die Pflaumen aus Shiraz unwiderstehlich seien. Auch kritische Bewertungen waren gefragt. Ein anderer Schreiber warnte vor Obst aus Damaskus. Er schmeckte nach nichts. Porzellan und Keramik wurden aus China in beträchtlichen Mengen importiert. Die größten chinesischen Öfen konnten 12.000 bis 15.000 Teile gleichzeitig brennen. Mit der Lieferung von gefragter Ware konnte man ein Vermögen machen. Durch die ansteigende Nachfrage wurde die lokale Herstellung von Keramik und Porzellan in Betracht gezogen und nachgeahmt. Schon im 9. Jahrhundert waren Schiffe mit sehr vielen Gütern unterwegs. Als Beispiel ist ein Schiff zu nennen, welches vor der indonesischen Küste Schiffbruch erlitt. An Bord hat es neben Silber, Gold und Bleiwaren auch Keramik, Seide, Tropenhölzer, exotische Tiere sowie noch 70.000 Töpferwaren geladen. Interessant fanden wir auch ein besonderes Experiment, das in der Mail von Frau Pohl erwähnt wurde. Sie schrieb, auch war der Handel mit Tierfellen sehr begehrt, denn die Pelze wärmten die Menschen. Ein Kalif des 8. Jahrhunderts führte deshalb eine Reihe von Experimenten durch. Er wollte herausfinden, welche Pelzart den größten Wärmeschutz bot. Er füllte mehrere Glasflaschen mit Wasser, hüllte sie in unterschiedliche Felle und stellte sie bei Eiseskälte eine Nacht hinaus ins Freie. Am Morgen ließ er sich die Fläschchen bringen. Alle waren gefroren, bis auf eine Flasche, die in das Fell eines schwarzen Fuchses gehüllt war. Dadurch erfuhr er, welcher Pelz der wärmste und trockenste war. Da wir noch nie von einem schwarzen Fuchs gehört hatten, haben wir noch kurz im Internet geschaut. Da hieß es, der schwarze Fuchs heißt Brand- oder Kohlfuchs. Diese Füchse sind sehr viel seltener als die rot- und birkfarbenen Füchse. Es sind keine tiefschwarzen Füchse. Ihre Färbung ist eher dunkelrotbraun. Die sonst weißen Abzeichen des Felles sind rauchfarben. Noch ist die Mail von Frau Pohl nicht beendet und sie geht so weiter. Auch die Bedeutung der Münzen aus der muslimischen Welt war in der Ferne einscheidend. Um das Jahr 800 nahm sich König Offa von Mercia in England die islamischen Goldmünzen für seine eigene Währung zum Vorbild. Für alle, die sich informieren wollten, erschienen um das Jahr 1300 Leitfäden und Handbücher zu der Frage, wie man nach Asien reiste und dort Handel trieb und welchen Preis man für die Ware erhielt. Welche Steuern wurden an welchen Orten erhoben? Wie viel waren die Gewürze wert? Man wollte nicht von skrupellosen Kaufleuten betrogen werden. Apropos Gewürze. Ingwer, Muskatnuss und Gewürznelken wurden in immer größeren Mengen vor allem über Alexandria importiert. Venezianische Schiffe transportierten jährlich etwa 400 Tonnen Pfeffer aus Ägypten. Auch Kardamom und Kurkuma waren in Europa seit der Zeit des Römischen Reiches geschätzt. Venedig war auch das Haupteingangstor für Pigmente. Das bekannteste Pigment war das dunkle Blau, das man aus dem Lapislazuli gewann. Es wurde in den Minen Zentralasiens abgebaut. Der Einfluss der Seidenstraße machte sich allmählich in der Kunst bemerkbar. In Amsterdam oder auch in Delft begann sich eine florierende Keramikindustrie zu entwickeln. Die Waren waren stark vom Design und dem Aussehen her aus dem Osten geprägt. Die blau-weißen Muster, die Jahrhunderte zuvor von den Töpfereien am Persischen Golf entworfen worden waren, wurden übernommen. Beliebt waren diese auch in China und im Osmanischen Reich. Man schätzt, dass im 17. Jahrhundert 3 Millionen Gemälde hergestellt wurden. Hier beende ich aber meine Ausführungen und verbleibe mit den besten Wünschen. Eure Hörerfreundin Martina. Nochmals ganz herzlichen Dank, liebe Frau Pohl, für Ihre interessanten Ausführungen. Hören Sie, liebe Freunde des deutschsprachigen Programms aus Teheran, nun unser Pausenlied. Ali Reza Rouhani singt das Lied Arir. Arir bedeutet Achat, also ein wertvoller Edelstein. Gute Unterhaltung.
هر که دو پیمانه زد همراه مستان عشق سر نکشد تا ابد از سر پیمان عشق از سر پیمان عشق هر که دو پیمانه زد همراه مستان عشق سر نکشد تا از سر پیمان عشق از سر پیمان عشق بر سر آبان که رفت اهل سراب است و بس طعم آتش می دهند چشمه جوشان عشق چشمه جوشان عشق جامعه تن خاکم جامعه جان چاکم تا به ایان بزنی سرز گریبان عشق سرز گریبان عشق سر به جنون میزمد بی سر و سامان شود هر که به سامان عشق هر که به سامان عشق منده چون ماه مو چشم جهانی به تو محو جمال تو آینه دارم آینه داران عشق نای و نوایش دهد از سر دل دادگی آن که چنه می زمد چنگ به دامان
Wie schon gesagt, haben wir noch eine Antwortmail von einem Stammhörer. Es ist Volker Wilschrei, in der es noch um die Abschaltung der Kurzwelle geht. Liebe Frau Sheikhul Islami, vielen Dank für Ihre Mail. Ja, wollen wir hoffen, dass viele der bisherigen Hörer die Möglichkeit haben, IRIB via Internet zu hören und das auch weiterhin nutzen und auch neue Hörer dazu kommen. Es wäre mehr als schade, wenn diese Möglichkeit, Informationen über Iran aus erster Hand zu bekommen, versiegen würde. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Sendungen und hoffe, diese noch lange hören zu können. Liebe Grüße auch von meiner Frau, die seit 2. Januar wieder von den Seychellen zurück ist, und von meiner Tochter, ihr Volker Wilschrei. Lieber Herr Wilschrei, wir hoffen mit Ihnen und danken für Ihre jahrzehntelange Verbundenheit zu unserem Sender. Hörerpost haben wir nun keine mehr, wollen aber gerne noch einen Hinweis zu unserem Sendeplan geben, da wir ja schon seit ein paar Jahren keine Sendepläne mehr verschicken. Hörerfreunde mit Internetanschluss können unseren jeweils aktuellen Sendeplan auf unserer Internetseite unter der Rubrik Radio und dann unter Programmablauf finden. Unser aktueller Sendeplan lautet folgendermaßen: Montags in Richtung Licht plus Sonderbeitrag. Dienstags iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder plus Sonderbeitrag. Mittwochs Moral islamisch gesehen plus Sonderbeitrag. Donnerstags in Iran gerühmt, in der Welt berühmt plus Sonderbeitrag. Freitags mit uns durch Iran plus Islam, Ernährung und Gesundheit. Samstags so wird gesagt plus Sonderbeitrag. Und sonntags wir und unsere Hörer. Jetzt wünschen wir Ihnen, liebe Hörerfreunde, noch gute Unterhaltung bei einigen Liedern aus iranischen Provinzen. Zunächst hören Sie ein Lied aus der Provinz Aserbaidschan im Nordwesten Irans mit dem Titel Anna, Mutter, zu Ehren aller Mütter.
Anna, mehlet ver mene, deyim sene sözlerim. Açım odli sinemde yandıran közlerimi Ana mühlet ver mene deyim sene sözlerimi Açım odli sinemde yandıran közlerimi Kocaldım zähmet çektin beni boya yetirdin Cevan ömrün heyf oldu, kaş ardıma çatırdım. Ben kurbanam anam, yuhusuz gözlerden. Taşlarda can olsam, ağlar seklerden. Saçım tarih eder, azap çekmişsen ama Ürekim kan ağlayır, cana gelmişsen ama Ben kurban
bana ana yuhusuz git nereden taşlarla can olsa ağlar sevler ben dur bana
Gerne spielen wir für Sie auch noch ein Lied passend zum heutigen Tag aus der westiranischen Provinz Lorestan unter dem Titel Da, Mutter. Weiterhin gute Unterhaltung.
دیدن تو آرمونم دا دوباره دل نشینم دوباره تا کی بنالم دوباره کن شیرت حلالم دوباره تا کی بنالم دوباره شیرت
Für heute verabschieden wir uns nun wie immer mit Rode Hoffes. Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, P.O. Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.